Willkommen zu einer neuen Folge im Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin Tillich und wir sprechen heute über Gefühle. Und falls euch dieser Satz irritiert, weil es in diesem Podcast um gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit geht und wie wir diesen hinbekommen, dann war das schon der erste Schritt, Achtung, zur Veränderung eurer Gehirne.
Der Utopia Podcast.
Meine heutige Gästin ist Maren Urner. Sie ist Neurowissenschaftlerin und aktuell Professorin für Medienpsychologie an der Media University of Applied Sciences in Köln. Ab September hat sie eine Professur für nachhaltige Transformation an der FH Münster. 2016 hat sie das Online-Magazin für konstruktiven Journalismus Perspective Daily gegründet, dessen Chefredakteurin und Geschäftsführerin sie bis 2019 war. Mit ihren Büchern Schluss mit dem täglichen Weltuntergang und Raus aus der ewigen Dauerkrise wurde sie zur Bestseller-Autorin und heute sprechen wir vor allem über die Gedanken, die sie in ihrem aktuellen Buch Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen, festgehalten hat. Hi Maren, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Martin.
Meine erste Frage wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überraschen. Dich auch nicht, weil sie dir im Zusammenhang mit deinem neuen Buch schon öfter gestellt wurde. Ich bin gespannt, wie deine Antwort heute ausfällt. Und genau das ist bei dieser vielgestellten, eher unscheinbaren Frage ungewöhnlich. Warum das so ist, besprechen wir nach deiner Antwort. Also, wie geht's dir?
Ja, ich könnte wahrscheinlich den ganzen Podcast darauf verwenden, wenn ich wirklich vollumfänglich antworten wollen würde und nicht nur floskelhaft mit, naja, muss ja oder ach, eigentlich ganz gut oder nicht so gut oder irgendwas dazwischen. Aber da kommen wir, wie du ja schon angeteasert hast, sicher gleich noch zu, warum diese Frage so besonders ist. Und wenn ich jetzt versuche, sie möglichst unvoreingenommen zu beantworten, auf meine eigene Gemütslage betreffend, kann ich sagen, dass ich auf der einen Seite ganz guter Dinge bin. Die Sonne scheint, es ist irgendwie ein ganz guter Montagmorgen, an dem wir diesen Podcast aufnehmen. Und ich habe das Gefühl, dass wir ein gutes Gespräch führen können. Und auf der anderen Seite oder werden. Und auf der anderen Seite bin ich tatsächlich aber eben auch hochgradig besorgt und schwankt diese Sorge teilweise zwischen Wut, Verzweiflung, manchmal auch Ironie, um irgendwie damit klarzukommen, wenn ich auf die Weltlage schaue und wenn ich vor allem auf den Klimanotfall und die anderen planetaren Grenzen schaue und sehe, wie wir als Weltgemeinschaft, wenn wir es jetzt direkt ganz global sehen, wollen im Großen und Kleinen eben diesen Klimanotfall nicht richtig adressieren, beziehungsweise immer noch eine Normalitätssimulation praktizieren. Und ganz besonders bewusst zum Thema, wie geht es mir jetzt gerade, es ist mir gestern Abend nochmal geworden, es jährte sich ja der Tag der Ahrtal-Flut und es gab auch einen Beitrag dazu, verschiedene Nachrichtensendungen und ich habe es dann auch in der Tagesschau geguckt und es wurde tatsächlich, ich achte auf sowas immer sehr explizit, ne? Journalistinnen sind da ja so ein bisschen geschädigt, ob das der Begriff Klima gefallen ist und der ist nicht gefallen. Also in der ganzen Berichterstattung, in der Tagesschau dazu ist keinmal das Wort Klima benutzt geworden, geschweige denn Klimanotfall. Es wurde von einer Naturkatastrophe gesprochen und am schlimmsten war der letzte Satz für mich bei diesem Beitrag sinngemäß, es dauert noch lange, bis wir zurückkehren können zur Normalität. Und also ich habe es gemeinsam mit einem guten Freund geguckt und wir haben beide einfach zwischen Lachen und Weinen geschwankt, weil natürlich völlig klar ist, wenn wir ehrlich drauf schauen, dass es diese Normalität, die dort vorgegaukelt wird, einfach nie wieder da sein wird und wahrscheinlich auch nie normal war. Und das macht mir Sorge.
An der Tiefe deiner Antwort hat man jetzt gesehen, worum es dir einerseits in deinem neuen Buch geht. Das hast du damit angedeutet. Ich kehre trotzdem noch mal kurz zurück zur eingangs gestellten Frage, die du ja so ungewöhnlich beantwortet hast. Du sagst, zu wie geht's mir, das ist gleichzeitig die politischste Frage, obwohl sie ja eigentlich so unscheinbar daherkommt.
Ja. Und vielleicht mit meiner Antwort, die habe ich ja nicht strategisch überlegt, sondern so arbeitet diese Antwort mittlerweile in mir, ist es auch schon ein bisschen angeklungen und ich versuche es kurz auf die Metaebene zu bringen und danke auch da dir für deine Rückfrage. Denn letztendlich hat mein Befinden und dein Befinden und das Befinden jedes Menschen auf diesem Planeten und in jeder Stadt und jedem Land immer was damit zu tun, in welcher Umgebung wir uns befinden. In welcher Umgebung sich unser Körper, unser Hirn, was mir ja besonders am Hirn liegt, unser aller Hirn, reagieren und agieren kann. Was meine ich damit? Naja, wenn ich in einem Land lebe, als Frau zum Beispiel, in dem ich nicht wählen dürfte, und es gibt noch viele Länder auf diesem Planeten, wo das der Fall ist, dann habe ich natürlich ein ganz anderes Befinden und andere oder weniger Möglichkeiten, als wenn ich, wie jetzt der Fall, in einem Land wie Deutschland lebe, wo ich meine Stimme zumindest auch zum Ausdruck bringen kann, ohne jetzt fürchten zu müssen, dass ich daraufhin dann verfolgt werde oder direkt verfolgt werde. Und deshalb ist natürlich alles, was wir tun können und damit dann auch tun, immer durch die politischen Rahmenbedingungen geprägt. Und politisch jetzt eben nicht in diesem, wie wir es häufig aus meiner Sicht zu eng sehen, Verständnis heraus, dass es um Parteien geht und irgendwie Parlamente und so. Das ist natürlich, das sind die ausführenden Organe, aber im weitesten Sinne natürlich alles, was wir tun, immer unser Zusammenleben und damit politisch ist, also unser Zusammenleben betrifft und damit politisch ist. Und damit ist natürlich diese Frage, wie es mir geht. Und das ist der Punkt, an dem ich das Buch beginne, weil ich dort irgendwann bei meiner Reise durch dieses Buch und in diesem Buch und mit dem Buch angekommen bin, dass dieses, wie geht es mir, wie geht es dir, wie geht es uns, die politischste Frage überhaupt ist, weil sie einfach immer ganz grundsätzlich durch die politischen Strukturen bestimmt ist. Und ich denke, ich bin davon überzeugt, wir könnten bessere Diskussionen, reifere, im wahrsten Sinne des Wortes, erwachsenere vielleicht auch, je nachdem, was da so das Lieblingswort der ZuhörerInnen ist, Diskussionen und Debatten führen, wenn wir uns dieser politischen Dimension des eigenen Befindens bewusster wären oder bewusst werden würden.
Du sagst in deinem Buch sogar, wir müssen das tun, also unsere Emotionen in die Politik bringen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Im gängigen Verständnis geht man ja eher auf diese Konstellation zu und denkt sich, ah, Gefühle, die müssen raus aus der Politik, beziehungsweise so denkt man das nicht mal, sondern es ist eigentlich implizit klar, die haben da gar nichts zu suchen. Da geht es um Rationalität, da geht es um Entscheidungen. Wie darf man sich das vorstellen, wenn man da so ein bisschen naiv drauf blickt, wie ich das jetzt gerade versuche? Da geht es ja nicht darum zu sagen, oh, wir brauchen da mehr Impulsivität in Podiumsdiskussionen oder im Bundestag. Das gibt's ja zuweilen. Wir brauchen vermutlich auch nicht mehr Politikerinnen und Politikerinnen, die offen weinen. Ich meine das jetzt, ich spitze das absichtlich zu. Wie meinst du das?
Genau, und da bist du eigentlich schon genau bei der wichtigen Unterscheidung zwischen Emotionen oder auf Emotionen beruhend und emotionalen oder emotionalisierenden und emotional aufgeladenem oder häufig dann Debatten. Und das, was ich fordere oder dazu einlade, ist, sich bewusst zu machen, dass jede Politik immer durch Emotionen geprägt ist. Was meine ich damit? Dass es in der Politik natürlich, also sprich in der Gestaltung unseres Zusammenlebens, immer darum geht, was für Werte und Überzeugungen Menschen haben. Also auch deine und meine Werte und Überzeugungen, wenn wir zum Beispiel wählen gehen oder wenn wir selbst politisch aktiv wären, im Sinne von aktive Politikerinnen wären, dann spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, was wir für richtig und falsch halten. Und das ist immer geprägt dadurch, was wir für Werte und Überzeugungen, und die sind wiederum dadurch geprägt, was für Gefühle und Emotionen wir haben. Und daher kann ich nur eine politische Position oder eine Überzeugung haben, weil ich bestimmte Gefühle und Emotionen habe. Und das ist völlig klar, wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen, dass jede Politik und jede politische Aussage, jede Aussage, die unser Zusammenleben betrifft, immer auf Emotionen basiert. Und jetzt kommt der große Fehler, den wir halt seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten machen, als diese vermeintliche Trennung zwischen Verstand und Gefühl oder manchmal dann auch auf organischer Ebene, und natürlich gibt es da dann nochmal Unterschiede, aber so ein bisschen vergleichbar auf organischer Ebene zwischen Herz und Hirn gemacht wurde, weil das einfach nicht möglich ist. Also erstmal ist das Herz ein Hohlmuskel, das ist super, ja, aber ansonsten passiert da nicht so viel. Das heißt, die Gefühle und Emotionen sind auch alle im Gehirn. Und wir wissen aus tragischen Studienergebnissen, dass Menschen, wo die emotionale und faktenbasierte Verarbeitung, also in den Gehirnregionen, wo das zusammenkommt, wo das nicht mehr gut funktioniert, dass sie nicht in der Lage sind, die einfachsten Entscheidungen zu treffen, weil sie eben keine Vorlieben und Überzeugungen mehr haben. Zum Beispiel sich für den Stift, der grün oder blau ist, zu entscheiden, wenn sie gefragt werden, ein Dokument zu unterschreiben. Und wenn wir das nicht aufgeben oder sozusagen wieder zurückkehren zu dem Wissen, was wir haben, oder überhaupt zurück dahin kommen, zu dem Wissen, was seit Jahrzehnten da ist, Jahrhunderten vielleicht sogar, dass eben jede Entscheidung immer emotional basiert ist und damit jede politische Aussage auf Emotionen basiert, dann laufen wir weiter Gefahr, Und jetzt kommt der zweite Punkt, in diese emotionalisierenden und emotional aufgeheizten und vielleicht auch manipulativ angehauchten Debatten zu gehen, wo Emotionen dann gezielt genutzt werden, um Menschen negativ zu beeinflussen. Also Manipulation hat ja immer eine negative Absicht.
Ja.
Die Beeinflussung, ne, findet eh statt und die Manipulation ist eben dann die Dazunahme von negativer Absicht. Warum? Naja, weil wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, aber ich argumentiere doch völlig rational, das sind die Fakten. Und es ist aber eben natürlich auch da eine Überzeugungs- und emotionale Frage. Und ich habe eben andere Werte und Überzeugungen. Kann ich ja nur sagen, okay, entweder du bist falsch, du liegst falsch. Ja, weil wenn wir beide sagen, wir sind doch rational richtig. Und oder wir kommen dahin, und das ist dann häufig eine Schlussfolgerung, die passiert, oder eine so eine Kette, die da sich anschließt. Es wird richtig laut und richtig unschön, weil man natürlich spürt, okay, irgendwas stimmt da nicht und dann muss diese Person ja falsch sein. Und dann wird es emotional aufgeladen. Also sprich, je lauter diese Forderung nach rationalem Austausch, desto emotional aufgeladener werden die Debatten irgendwann, weil wir so tun, als wären da keine Emotionen, obwohl sie da sind. Und dann wird es halt richtig unschön häufig.
Verstehe. Sollen wir das mal an einem Beispiel versuchen runterzudeklinieren? Nehmen wir doch das Tempolimit.
Ja.
Und da ist es so, es spricht wahnsinnig viel dafür. Erstmal, dass so gut wie alle europäischen Nachbarländer das erfolgreich haben, nur wir in Deutschland nicht. Es ist klar, dass es in Sachen Klimaschutz einiges bringen würde. Es würde einiges an CO2 einsparen. Genauso würde es einige Menschenleben retten. Wenn ich jetzt sage, ich bin der Verkehrsminister, ich gehöre einer Partei an, ich versuche mir jetzt die in Sachen Werte und Emotionen zu denken, naja, ich muss den Begriff schon ins Spiel bringen, mir geht es hier irgendwie um Freiheit, ich muss ein bisschen lachen bei dem.
Dito, ich schmunzel.
Aber trotzdem, versuchen wir es mal runter zu deklinieren. Wie würden wir denn, das sind ja deine Begriffe, emotional reif, an diese Debatte von beiden Seiten herangehen?
Nehmen wir doch den schönen Begriff der Freiheit, einer meiner Lieblingsbegriffe. Und das meine ich tatsächlich komplett ernst, weil er so wunderbar, und ich bin dankbar, dass du dieses Beispiel nimmst, also ja, auch andere Beispiele hätten sich natürlich super geeignet. Sonst würde meine Theorie ja nicht gut sein, wenn sie nur auf ein Beispiel anwendbar ist. Aber nehmen wir den Begriff der Freiheit und dieses falsche Verständnis, und jetzt schrecken vielleicht einige, die das hören, zusammen, sagen, Moment mal, woher will die denn wissen, was jetzt das richtige Verständnis an Freiheit ist? Und ich bitte einfach ganz, ganz kurz weiter zuzuhören und mitzugehen und diesen Gedanken weiterzudenken. Also das ist sozusagen meine Einladung an dieser Stelle für alle, in denen sich da jetzt schon was sträubt. Freiheit kann ich halt kurzfristig, mittel- oder langfristig denken. Und das Freiheitsverständnis, was die Partei, auf die du gerade anspielst, oder der Verkehrsminister, der aktuell aus dieser Partei kommt, stellt, ist eben dieses kurzfristige Bedürfnis, zum Beispiel mit, ich weiß nicht, 150 über die Autobahn zu fahren.
Mindestens, das ist zu wenig.
Und zu sagen, ne, nehmen wir es mal moderat und zu sagen, okay, das ist aber meine individuelle Freiheit. So, und jetzt können wir natürlich ganz einfach hingehen und sagen, also wenn wir noch nicht emotional aufgeheizt sind und das Ganze schon komplett eskaliert ist, und können fragen, okay, was bedeutet das denn für die Freiheit von anderen? Also schränkt es vielleicht die Freiheit von anderen ein? Und da sind wir fast so ein bisschen wie bei dem kategorischen Imperativ von Kant, ne? Das, was wir gemeinsam aushandeln müssen, ist ja die Freiheitsbegriffe und Bedürfnisse von allen Beteiligten im besten Fall. So. Und wenn wir dann, und jetzt kommt die entscheidende Komponente, in der unser Gehirn, und wo ich als Neurowissenschaftlerin auch immer wieder versuche, für zu sensibilisieren, einfach nicht gut drin ist, ist mittel- und langfristig zu denken.
Mhm.
Und du hast gerade schon ein paar Statistiken genannt und wir könnten diese Liste noch sehr weit fortsetzen. Es ist völlig klar, dass unsere aller Freiheit, mittlerweile können wir nicht mehr sagen langfristig, sondern mittel- und langfristig, teilweise sogar kurzfristig, durch ein entsprechendes Verhalten eingeschränkt wird. Warum? Wir haben 6 von 9 planetaren Grenzen überschritten. CO2-Ausstoß spielt da eine wichtige Rolle. Klimanotfall ist eine dieser Grenzen. Aufgrund von diesem, Achtung, falschen Freiheitsverständnis, was sich auf ein ultra kurzfristiges Bedürfnis bezieht, wo dann mein Hirn einmal kurz sagt, wenn ich jetzt die Person bin, die mit 150 und oder schneller über die Autobahn fährt, mit meinem Auto sagt, yay, das fühlt sich super an. Das wird als Freiheit missverstanden und noch schlimmer, es wird ausgehandelt, dass diese Freiheit, vermeintliche Freiheit, also diese instinktive Bedürfnisbefriedigung, wichtiger ist und mehr Wert hat als eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten. Und darüber reden wir nicht ehrlich genug. Und das ist ein Kernbegriff bei mir, auch im neuen Buch, die radikale Ehrlichkeit, darauf zu schauen, what's at stake, würde ich auf Englisch sagen. Ja, also worum es wirklich geht, was am Ende des Tages wir gerade auf das Spiel setzen für diese Instinktbefriedigung. Und das ist so katastrophal. Und das ist das, warum ich am Anfang diese Frage, wie geht es mir, so mit so einer großen Tragweite, sage ich jetzt mal, beantwortet habe, weil das einfach absurd ist. Es ist absurd, den kurzfristigen Dopaminkick von einigen wenigen Menschen einzutauschen gegen eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten.
Andere Gefühle, die in speziell der Klimadebatte immer wieder auftauchen, als Begriffe und auch als, naja, ich sag als Begriffe, ich spreche von Angst und Ohnmacht. Das haben die Leute, die sich ernsthaft oder einige Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Wie kann denn dein Ansatz helfen oder diesen Leuten helfen, mit Angst und Ohnmacht umzugehen?
Ja, danke, dass du auch die ansprichst, weil das häufig als, also gerade die Angst, fange ich mit der Angst an, häufig als, weil sie sozusagen der Startpunkt dann ist, häufig als die Mutter der Emotionen gesehen wird, also in der Psychologie, was auch berechtigt ist. Ja. Denn Angst ist erstmal ein total überlebenswichtiges Gefühl. Hätten wir keine Angst, würden wir sehr wahrscheinlich sehr viel kürzer leben. Also es gibt auch da, Stichwort Fälle aus den Neurowissenschaften, zum Beispiel eine Frau, die lebt auch noch, wird abgekürzt mit SM, um ihre Identität zu schützen, die beidseitig im Hirn die Gehirnregion zerstört hat. Also die funktioniert nicht, ist nicht vorhanden im Prinzip durch eine sehr seltene Krankheit, die sehr wichtig ist für die Angstverarbeitung, die Amygdala. Und die spürt so gut wie keine Angst, nur ganz wenige seltene Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn sie droht zu ersticken. Aber die lebt sehr gefährlich. Also die hat sich mehrmals schon in sehr, sehr schlimme Situationen gebracht, weil sie einfach keine Angst spürt. Und das ist natürlich auch, also dafür brauchen wir gar nicht solche extremen Fälle. Ist natürlich völlig klar, wenn wir uns vorstellen, wenn wir also ein bisschen weiterdenken als, yay, Leben ohne Angst wäre doch super, zu merken, nee, das wäre überhaupt nicht super, weil wir würden einfach über die Straße gehen, ohne nach links und rechts zu gucken und würden halt vom SUV überrollt werden. Oder eben damals, ich sage ja auch immer liebevoll, wir haben halt noch so ein Steinzeithirn, wo die Angst natürlich auch schon wichtig war in der Steinzeit, dann wären wir eben vom Säbelzahntiger aufgefressen worden, wenn wir hingegangen wären und versucht hätten, den zu streicheln. Ja. Also sprich, Angst an und für sich im akuten Bedrohungszustand ist erstmal total wichtig, weil sie uns am Leben hält. Und jetzt sprichst du aber natürlich eine Angst an, die eher chronisch ist, also die sich sozusagen dauerhaft festsetzt in unserem Gehirn und damit in uns als Mensch, als in unserem Körper und die dann in letzter Konsequenz, und jetzt kommt der zweite Begriff zum Tragen, zu einer Ohnmacht oder eben auch einer Hilflosigkeit, also das sind ja so Begriffe, die da zusammengehören, einer erlernten Hilflosigkeit, wie wir auch in der Psychologie sagen und was seit vielen Jahrzehnten sehr gut erforscht ist, führen kann. Und was ist damit gemeint? Dass wenn wir in einem Dauerzustand der Angst und ich füge vielleicht noch die Unsicherheit mit hier rein, der Unsicherheit, wo wir einfach nicht wissen, was sollen wir tun, was können wir überhaupt tun oder noch schlimmer, können wir überhaupt irgendetwas tun, damit sich Dinge ändern? Wie zum Beispiel zu sagen, ey, Tempolimit mega sinnvoll, warum machen wir das nicht? Und ich aber jetzt das Gefühl habe, ich kann nichts dazu beitragen, dass das kommt und bei vielen anderen Themen eben auch, dann landet unser Gehirn und damit wir als Menschen sehr schnell tatsächlich in diesem Gefühl der Dauerangst und der erlernten Hilflosigkeit, was dann in letzter Konsequenz zu einer Passivität, sprich der Ohnmacht, die du angesprochen hast, führen kann. Und das ist fatal, weil das Schlimmste, was man einem Körper, einem Menschen, einem Mechanismus, einem Lebewesen antun kann, ist es in diesen passiven Zustand zu bringen, weil das nicht nur gesundheitliche Folgen, ne, Stichwort Lebenserwartung, Etablierung von Zivilisationskrankheiten, gab es jetzt Übergewicht, Bluthochdruck und so weiter, all das wird dadurch gefördert und natürlich auch nicht nur die Überzeugung, dass man nichts tun kann, sondern überhaupt die Möglichkeit, dass Menschen dann sagen, also wenn die Überzeugung nicht da ist, etwas zu tun. Und das, was wir jetzt auf gar keinen Fall brauchen, sind Menschen, die das Gefühl haben, sie können nichts ändern, die es aber eigentlich verstanden haben, wie dringlich die Lage ist. Und deshalb, und jetzt um diese, also ne, das ist die Problematik, that's the enemy, die sagen, ja, das ist der Feind, vor dem wir da stehen, auf biologischer Ebene, in uns selbst. Es ist so zentral und grundlegend, dass wir nicht in diesen Zustand kommen, sondern genau das Gegenteil erreichen. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Probleme ignoriert und sagt, ach, ist doch alles nicht so schlimm, das wurde lange Zeit gemacht und wird immer noch gemacht, sondern sich den Problemen und den Herausforderungen in den Bereichen, wo man selbst aktiv werden kann und auch eine gewisse Wirkung erzielen kann, bewusst zu machen und auf den Weg zu machen. Und im allerbesten Fall, und deshalb sind Gespräche, hoffe ich, wie das, was wir jetzt hier gerade führen, so wichtig und grundlegend, weil wir ja auch mit einer sehr kleinen Menge N gleich 2 und hoffentlich vielen Zuhörerinnen uns jetzt gemeinsam auf den Weg machen können, ja, und sagen können, okay, was können wir tun? Und zum Beispiel dieses Gespräch führen, um anderen Menschen so ein paar Dinge mitzugeben oder sie einzuladen, da anders drüber nachzudenken und dann zu sagen, hey, überleg, was kannst du gut, was macht dir Freude und in welchem Bereich des Klimanotfalls oder insgesamt der planetaren Grenzenüberlastung hast du Zugang, um etwas zu tun? Und dann gibt es einen Bereich in der Mitte, das ist ein Venn-Diagramm, was eine wunderbare amerikanische Biologin und Klimaaktivistin aufgestellt hat. Ja, da gibt es einen Bereich der Überlappung, also das, was mir Spaß macht, das, was ich gut kann, und irgendeinen Bereich der planetaren Thematiken oder der Klimathematiken. Da dann zu sagen, da fange ich an. Und vielleicht jetzt bezogen auf dein Beispiel, dass du gesagt hast, ey, ich kann ganz gut reden, mich interessiert, wie gehen wir denn damit um? Das macht mir auch einfach Freude, also mache ich einen Podcast so und dann frage ich mal irgendwie und spreche mit ein paar Leuten darüber, was man tun kann. Und dann kann vielleicht es ein Podcast sein, es kann aber auch was völlig anderes sein, was man tut und macht.
Fand ich super, gerade deine Ausführung, deine motivierenden Ausführungen bringt mich gleich weiter zu einer anderen Frage, weil ich in meiner Wahrnehmung sehe, dass speziell Leute, die in den letzten Jahren vielleicht schon mehr getan haben als andere in Sachen Klimakrise, vielleicht auch sehr viel im privaten Tun, im individuellen Konsum und so weiter sich eingeschränkt haben, teils verzichten und so weiter. Dann kam vor einigen Jahren, da kamen Stimmen auf, zum Beispiel jene von Fridays for Future, die auch zu Recht gesagt haben, ja, Moment mal, ich mach's plakativ, mit der Bambuszahnbürste werden wir die Welt nicht retten. Damit haben sie auch recht und zu Recht appellieren sie auch an die, ich sag mal, großen politischen Strukturen und sagen letztlich, Moment mal, liebe Bundesregierung, wir brauchen Gesetze, damit wir als Deutschland, als Gesamtdeutschland weniger CO2 ausstoßen. Dann haben wir einige Krisen, wir haben Inflation, wir haben Kriege und speziell bei den Leuten, ich komme zurück zum Anfang meiner Einleitung, stelle ich fest, die sind oder viele von denen sind wirklich weitaus demotivierter als noch vor einigen Jahren. Deshalb, ich fand, du hast schon wunderbar gesagt, was kann ich jetzt tun, wenn ich mich vielleicht genau in jener Situation sehe, die ich gerade beschrieben habe. Ich frage mich aber trotzdem, ich stelle die Frage nochmal anders, weil du, Maren, auch viel gesprochen hast, wir müssen Dinge ändern. Und jetzt hast du den Individuen praktisch, ich bring's auf die Ebene gesagt, ja, was können sie denn tun? Was würdest du sagen, muss sich in der großen Politik ändern? Wir hatten das Tempolimit, aber wenn ich mir jetzt die Kernthese deines Buches heranziehe und sage, wir müssen in deinen Worten radikal emotional mit den Themen, mit den Krisen umgehen, so wie sie sie uns stellen, was würde es konkret bedeuten?
Ja, vor allem zwei Definitionen neu zu denken. Und zwar die Definition von dem, ich habe es ganz am Anfang bei der ersten Frage zu meiner Befindlichkeit schon ganz, ganz kurz mit erwähnt, nämlich den Begriff der Normalität beziehungsweise die Normalitätssimulation. Und der zweite Begriff ist der von Erfolg. Und jetzt versuche ich das Individuelle und das Strukturelle und damit Gesamtgesellschaftliche, was du ja auch gerade wunderbar zu Recht erwähnt hast, zusammenzubringen, weil ich finde es so traurig und mitunter frustrierend, wie genau das passiert, was du ja auch angesprochen hast, zu sagen, naja, die Individuen und die Bambuszahnbürste, klar, und dann sagen die Individuen, ja, aber die Politik, und dann muss ich doch auch nichts ändern und dann mache ich halt weiter wie bisher. Und es ist einfach, Entschuldigung, es ist einfach dämlich, ja, und ich möchte mich eigentlich auch nicht dafür entschuldigen, weil es ist die Definition von dämlich und Dummheit, ja, weil natürlich sich dadurch gar nichts ändert, im Gegenteil, es wird alles noch schlimmer und man könnte jetzt sagen, oder ich könnte sagen, naja, gut, dann habe ich halt recht oder tue so, als ob ich recht habe und mache halt weiter. Aber das ist ja genau der Punkt, das funktioniert nicht, weil wir unsere Lebensgrundlage zerstören und die Folgen davon immer, immer sichtbarer werden. Das heißt, das ist ein ultra kurzfristiger Schutz- und Abwehrmechanismus in uns, dann zu sagen, naja gut, dann kann ich halt nichts machen. Und die da oben oder eben die da oben sagen, die da unten machen ja sowieso nicht oder wollen das und das. Ne? Klassiker, es ist wie bei Ernährungsfragen, das finde ich immer schön greifbar, weil da haben wir alle dann direkten Zugang zu. ist zu sagen, naja, unser Hirn möchte eben auch immer Fettiges und Kalorienhaltiges. Das würde ja bedeuten, dass wir nur noch Burger und Schokolade anbieten, weil das ist das, was die Leute vor allem wollen. Ist damit jemand mittellangfristig geholfen? Nein, wissen wir alles. Und das Gleiche eben auf Informationen bezogen und so jetzt hier auch auf die Schuldfrage bezogen. So, das heißt, wie kommen wir da raus? Und das ist der Versuch bei mir mit dem Buch und dem, was mich in den letzten Jahren umtreibt, da sozusagen ein paar Wege und Ansätze aufzuzeigen, wie das besser gehen kann. Und jetzt nicht besser, weil ich den moralischen Zeigefinger hochhebe, sondern nochmal, weil es um unser Überleben geht, ja, und unser Leben. Und da ist die emotionale Reife, die du gerade auch schon angesprochen hast, so der Kernbegriff, um den sich bei mir alles dreht, der in drei Schritten, beziehungsweise eine Neureifeprüfung, wo die emotionale Reife der erste Schritt ist, wo ich diese Reifeprüfung in drei Schritten versuche darzustellen. Und die emotionale Reife beginnt, und deshalb habe ich das auch gerade gemacht, bei jedem selbst. Also sich selbst erstmal als Individuum, als kleines oder mittelgroßes Wesen auf diesem Planeten irgendwie bewusst zu werden, was sind eigentlich meine Werte und Überzeugungen? Warum denke ich, dass eine bestimmte Sache für mich Freiheit bedeutet oder Unfreiheit oder wie auch immer? Und das hatten wir ja auch ganz am Anfang, ist immer durch meine politische Umgebung oder meine Lebensumwelt insgesamt geprägt. Und wenn ich das für mich einigermaßen klar habe, am besten in Unterstützung und Hilfe mit anderen Menschen, weil auch die sind ja Teil meiner Umgebung, kann ich zur nächsten Reifestufe aufbrechen, der kommunikativen Reife. Und da sind wir jetzt bei diesen beiden Kernbegriffen, die ich gerade angesprochen habe. Die Frage, was definieren wir eigentlich als Normalität und was als Erfolg? Und da sind wir auch bei dem, dass alles, wie ich mich befinde und mein Zustand ist, immer natürlich politisch geprägt ist und gesellschaftlich geprägt ist, weil da genau entschieden wird, was denn normal ist und was erfolgreich ist. Klassisches Beispiel, Kleidung oder Religion oder Sprache oder Essen oder Mobilität. All das sind ja letztendlich Ausdrucksformen davon, was wir als normal halten. Und wenn dann jemand daherkommt, der das anders macht, dann ist der halt unnormal oder im schlimmsten Fall, schlimmsten in Anführungsstrichen, weil manchmal brauchen wir genau diese Dinge und ich fordere, wir brauchen noch öfter diese Dinge, wird er als verrückt bezeichnet. Ich gebe ein Beispiel, wenn ich mit meinem Fahrrad in einem Hotel ankomme und frage, ob ich das irgendwo drinnen parken kann, bin ich erstmal natürlich der Öko-Hippie, klar. Und dann wird mir gesagt, nein, letztlich gerade so, wie da passiert im schönen Düsseldorf, sie hätten keinen Platz für dieses Fahrrad. Dann habe ich gesagt, aber sie haben doch eine Tiefgarage, oder? Ja, aber da stehen doch die Autos. Und ich dachte wirklich, lachen oder weinen. Also am Ende musste die Hotelmanagerin geholt werden. Und wir konnten uns dann ganz friedlich darauf einigen, dass mein Fahrrad auch Platz in der Tiefgarage bekommt, die natürlich irgendwie zu einem Drittel gefüllt war oder so. Und also, ne, da kann man jetzt sagen, oh ja, die verrückte Frau, die mit dem Fahrrad fährt. Aber warte mal, was ist denn eigentlich das Verrückte? Das Verrückte ist, dass wir, und ne, da kommt jetzt die Katja, ich weiß, Katja war letztlich bei dir, Katja Diehl, und wir sind gut befreundet, kommt sie zum Einsatz mit ihrem schönen Begriff für Autos, dass es Begegnungsvermeidungsräume sind. Und wir uns aber diese Normalität geschaffen haben, dass das Normale ist, um von A nach B zu kommen. Und um ganz kurz einen letzten Aspekt zu der Mobilität hier als einen beispielhaften Lebensbereich. Stefan Rahmstorff, wohl der oder mit einer der renommiertesten Klimawissenschaftler aus Deutschland, der schon vor Jahrzehnten gesagt hat, irgendwann werden wir aufwachen und merken, wie verrückt und irre es ist, mit diesen Autos rumzufahren. Und dass es einfach falsch ist. Ja. Und natürlich wurde er auch komplett falsch verstanden, als er das gesagt hat. Und langsam aber sicher begreifen es mehr und mehr Menschen. Also sprich, was wir als normal und unnormal definieren, ist natürlich immer zeitlich bestimmt, ist politisch bestimmt, ist bestimmt durch Werte und Überzeugung. Und gleichzeitig damit, und das ganz kurz, wenn ich es noch darf, zum Begriff Erfolg, ist natürlich dann auch die große Frage, wann bin ich erfolgreich? Also ist Erfolg, wenn ich den dicksten Wagen habe, um nochmal beim Thema Mobilität zu bleiben, ja, oder wenn ich mit der Bahn oder dem Fahrrad komme. Luisa Neubauer hat es mal so schön gesagt, dass sie noch nie einen Film geguckt hat, wo die Superheldin oder Superheld mit dem Fahrrad kommt, ja. So, oder zu Fuß oder mit dem ÖPNV. Also, ja. Ne, es sei denn, es ist eine Komödie, wo man irgendwie da satirisch mitspielt fast, ne. Und das ist der Punkt. Erfolg haben wir so falsch definiert, im Sinne von auch da wieder nicht moralisch wertend, sondern im Sinne von rational und langfristig unsere Lebensgrundlage erhalten wollend. Und tatsächlich auch, und jetzt schließt sich der Kreis zum Individuum, auf individueller Ebene, und da kommt dann die Neurowissenschaftlerin wieder zum Tragen, auf individueller Ebene, was uns wirklich glücklich macht, nämlich was unsere Biologie uns vermittelt. Und da wissen wir auch, seit jahrzehntelangen Forschungsstudien, also es gibt eine sehr lange Studie, die seit mehreren Jahrzehnten, 4 Forschergenerationen mittlerweile, läuft, wo halt erforscht wird, wie was Menschen wirklich glücklich und zufrieden und langlebend macht. Und die wichtigste Zutat, ich kann das hier ganz kurz zusammenfassen, ist eben nicht die wohlhabenden, also die finanziellen Güter, die Titel oder sonst irgendwelche Dinge, die wir häufig als Erfolg definieren, sondern sind die funktionierenden sozialen Beziehungen. Und wir erzählen uns dort einfach die falschen Geschichten. Wir erzählen uns die falschen Geschichten gemessen an unserer Biologie und nicht gemessen an dem, was ich gut oder richtig finde.
In deiner Antwort, gerade auch in deinem Beispiel, du mit Fahrrad im Hotel, da lag auch wieder dein Verständnis von politischen Handlungen. Du sagst ja letztlich, jedes individuelle Handeln, jede persönliche Konsumentscheidung ist politisch.
Ja.
Was bringt es denn einer Person? Ich stelle die Frage jetzt, ich hätte dazu selbst auch viel zu sagen, aber ich stelle sie extra mal mit so ein bisschen naivem Anklang. Was bringt es einer Person, Fernkaffee statt normalen Kaffee zu kaufen? Das Normal klang auch wieder mit.
Ja, also erstens natürlich das Bewusstsein dafür und danke für das Beispiel, weil der faire Handel natürlich etwas ist, was mich schon sehr, sehr lange beschäftigt. Klammer auf, mein erster Zugang zu dem ganzen Unverständnis über die seltsamen Praktiken, die Menschen an diesem Planeten an den Tag legen, war der faire Handel. Und ich angefangen habe, in einem Weltladen mitzuhelfen, Klammer zu. Das Verständnis, und da sind wir bei der emotionalen Reife, also dem ersten Schritt, den ich da in dieser Reifeprüfung darstelle, dem Verständnis, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Also mein ganz naiver Zugang damals war dazu, dass ich gedacht habe, Moment mal, warum brauchen wir denn Produkte, wo drauf steht fair? Bedeutet das denn, dass der Rest unfair ist? Und das nehmen wir dann so hin? Das ist also das Normale, wie du gerade so schön gesagt hast. Ja? Müsste nicht eigentlich das unfaire Label auf den Dingen kleben und wir sagen, das Normale ist das fair, so wie wir hier im Alltag ja auch sagen, hey, das macht man nicht, man behandelt Menschen so nicht und da... Und da sind wir bei einer anderen Herausforderung unseres Gehirns, nicht nur eben dieses kurzfristige Denken, sondern eben auch das, was nah an uns dran ist, ist wichtiger für uns. Und vor dem anderen können wir natürlich ganz ja, logisch die Augen verschließen, beziehungsweise wir sehen es halt einfach nicht. Also wie schlimm die Produktionsbedingungen zum Beispiel von Kaffee, Kakao, Zucker und so weiter weltweit sind. Und wir sagen halt, naja gut, das nehmen wir halt so hin. Aber wenn hier zu Lande dann ein Hund leiden muss, der irgendwie auf der Straße lebt, und das meine ich überhaupt nicht zynisch, ja, sondern einfach nur, um da diese Relation herzustellen, dann werden Gelder gesammelt und es wird irgendwie versucht, dieser Hund zu retten, weil wir das halt eben vor Augen haben. So, das heißt, es gibt einem erstmal einen emotionalen Zugang dazu, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn ich sage, Moment mal, ich mache mir Gedanken darüber, wo dieses Produkt herkommt, nicht, weil ich der bessere Mensch bin, sondern einfach, weil es wichtig ist. Weil es wichtig ist, auch da Verantwortung zu übernehmen und nicht die Augen zu verschließen. Und dann nicht diesen Moralapostel, wie es ja dann häufig verschrieben wird. Also ich habe mich sehr früh an diese Rolle gewöhnt. Ich wurde sehr früh in meinem Leben als Moralapostel, weiß nicht, Apostelin oder so, bezeichnet. Ja, und ich habe gedacht, wie irre das eigentlich alles ist. Und ich hatte da auch so meine unterschiedlichen Phasen der Auseinandersetzung, wie du sicher auch. Du hast es gerade in einer Frage schon anklingen lassen. Ja. Und ich dann einfach für mich beschlossen habe, also ich habe nie versucht, Menschen zu missionieren oder sowas, aber für mich beschlossen habe, jeder und jeder kann in den Umgebungen und den politischen Strukturen, in denen er und sie unterwegs ist, ja einen Zugang dazu finden. Und ich glaube, unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, um auch nochmal kurz Rückbezug zu der Frage davor zu nehmen, ist halt da bessere Strukturen aufzubauen, um das möglichst einfach zu machen. So, und dann, wenn also dieser Schritt erreicht ist, dann kann ich auf einmal Selbstwirksamkeit spüren. Und nicht im Sinne von, dann sind alle Probleme gelöst, Klammer auf, Bambuszahnbürste, Klammer zu, wenn ich jetzt den fairen Kaffee kaufe. Aber es ist völlig klar, mir ist das nicht egal. Es spielt für mich eine Rolle und ich spüre Selbstwirksamkeit in dem Sinne, dass ich etwas tun kann. Natürlich ändert das nicht die kompletten Praktiken, die mit dieser Thematik des Kaffeeanbaus und des Transports und allem, was dazugehört, verbunden sind. Aber es gibt mir einen Zugang und ein erstes positives Erlebnis, rein biologisch ausgedrückt jetzt, und zeigt mir, ich kann etwas tun. Und dann vielleicht fange ich an, im Weltladen irgendwie aktiv zu werden. Vielleicht fange ich, wenn ich unterwegs bin, an zu fragen, haben Sie fair gehandelten Kaffee? Und wenn es den nicht gibt, dann sage ich halt, gut, ich trinke keinen. Und das hat nichts mit Verzicht oder Opfern zu tun, sondern mit einer wahrhaft freien Entscheidung. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Gedanke. Frei im Sinne von, mir ist es wichtig, dass ich mit meinem Konsum kein oder möglichst wenig Leid anderen Menschen zufüge und dann entscheide ich freier, wenn ich mir dieser Werte bewusst werde und danach sage, ich trete dafür ein. Und langsam aber sicher, also passieren dann Dinge und das Problem ist jetzt dieses langsam.
Ja.
Es ist zu langsam, ja. Also wir können nicht darauf warten, dass jetzt alle Menschen diese Reise durchleben und dann irgendwann vielleicht, ganz vielleicht, wenn es gut läuft, sich die Strukturen ändern und nicht nur die Deutsche Bahn jetzt mittlerweile fairen Kaffee anbietet, auch etwas, was vor einigen Jahren noch fast undenkbar war, ja, also Stichwort Veränderung ist möglich, sondern dass es der Standard ist und dass die unfairen Sachen einfach nicht mehr da sind, weil sie nicht möglich sind, weil sie unmöglich geworden sind, nicht nur unnormal, sondern vielleicht sogar unmöglich. Also brauchen wir jetzt große strukturelle Veränderungen und teilweise vielleicht auch, naja, da sind wir bei der großen übergeordneten Frage, Disasters. Also Change by Design or Disaster ist dieses schöne im Sinne von anschauliche, beflügelte englische Wort, was uns da ja immer wieder verdeutlicht oder mir selbst und uns als Gesellschaft die Frage stellt, wie viel Mist, wie viel, und jetzt können wir das Schimpfwort unserer Wahl einsetzen, muss passieren, damit Menschen sich verändern, ja, damit wir nicht... Ja. Unsere eigene Lebensgrundlage, ich kann es nur so kaputte Schallplattenmäßig wiederholen, weiter zerstören.
Diesbezüglich hast du auch eine total spannende Denkfigur in deinem Buch. Du schreibst, dass unsere wahrgenommene soziale Realität häufig um Jahrzehnte der tatsächlichen sozialen Realität hinterherhinkt. Das geschieht, weil sich die öffentliche Meinung oft schneller ändert als die politischen Strukturen. Das hatten wir gerade. Oder die strukturellen Gegebenheiten, besser gesagt. Und genau deshalb können die alten sozialen Normen weiterhin gelten, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung bereits andere Ansichten vertritt. Sprich, wir leben als Kollektiv in vielerlei Hinsicht in der Vergangenheit. Ich fand das total spannend zu durchdenken. Ich habe es bewusst an einem kleinen Beispiel versucht festzumachen. Ich stelle mir eine Grillfeier vor, in der es, wie es heute nun mal noch so ist, die meisten Leute essen irgendwie Fleisch, Würstchen und so weiter. Es gibt aber auch ein paar Leute, die Gemüse drauflegen, Fleischalternativen, vegane Würstchen und so weiter. Würdest du sagen, eigentlich sind die meisten da im Kopf schon weiter und würden eigentlich, dieses eigentlich verrät, wie vage diese Vermutungen sind, das wiederholt er eigentlich, würden die denn eigentlich schon lieber pflanzlich essen? Ja. Du merkst, wie schwer mir es gefallen ist, diese Worte auszusprechen.
Den Begriff überhaupt zu benutzen, weil es so unnormal, so verrückt klingt. Ne?
Ja,
wie irre. Was übrigens, ganz kurz historischer Blick, Stichwort faktisch falsch, bevor ich dann auf die Frage konkret antworte. Es ja lange Zeit diese Überzeugung gab und sogar diese ganzen vermeintlichen Steinzeit-Diäten gibt, die dann besonders fleischreich ist, das ist mittlerweile komplett widerlegt. Ja, also wir waren nie hauptsächlich fleischessende Wesen so. Und die Forschung ist da mittlerweile sehr weit und kann uns sehr genau sagen, was wir, also unsere Vorfahren, gegessen haben und wie viel da der Fleischanteil war. Und der war immer sehr gering, so Punkt. Das in aller Kürze einmal zusammengefasst. Und da sind wir bei dem Punkt, was ist normal und was ist erfolgreich? Ne? Wunderbares anderes Beispiel, jetzt eben weg von der Mobilität und vielleicht dem wirtschaftlichen, mit Blick auf fairen und unfairen Handel, auch zu der Frage, wie ernähren wir uns? Und was ist da normal und wofür wird man schräg angeguckt oder eben auch nicht? Und die damit einhergehende pluralistische Ignoranz, die du so schön beschrieben hast, das ist dieses Phänomen oder der Fachbegriff für dieses Phänomen, dass unsere Überzeugung, die wir intern, also auf n gleich 1 Ebene individuell haben, über das, was in der Gesellschaft eigentlich Common Sense, also schon angekommen ist. Und das Fatale ist, und das ist auf der einen Seite total schön und auf der anderen Seite natürlich total frustrierend, seitdem im Mai das Buch erschienen ist und ich mehr und mehr über diese pluralistische Ignoranz öffentlich auch reden darf, noch niemand, mit dem ich darüber gesprochen habe, in Interviews und so weiter, kannte dieses Phänomen. Also sozusagen QED, ja, was zu beweisen war, nämlich dass selbst das Phänomen selbst nicht bekannt ist, zeigt ja, also auf der Metaebene jetzt, ne, wenn man so ein bisschen philosophisch eingehaucht, deuten oder ich da deuten darf, wie groß dieses Phänomen ist, nämlich dass unsere interne Überzeugung, also auf individueller Ebene darüber, wie weit die Gesellschaft ist, der tatsächlichen Überzeugung in der Gesellschaft häufig hinterherhinkt. Und bei Ernährung ist es sicher ein ganz wichtiger Aspekt. Ein anderer und vielleicht weniger, ich sag mal, emotionalisierend aufgeladen bisher, auch wenn ich das Thema Ernährung sehr wichtig und schön finde natürlich, weil es eben so dicht und nah an uns allen dran ist, ist das Thema der Energieversorgung, was natürlich auch damit reinspielt. Und es gibt zum Beispiel eine groß angelegte Studie aus den USA, die ich auch im Buch kurz erwähne, die eben untersucht hat, inwieweit die US-Amerikaner und Amerikanerinnen pro einer sogenannten progressiven Energiepolitik sind und entsprechenden Maßnahmen, wie zum Beispiel der Umstellung auf komplett Erneuerbare und so weiter. Und fast 100% der Befragten unterschätzen die Progressivität der Mitmenschen, also der Mit-US-Amerikaner und Amerikanerin. Und das zeigt so dramatisch, wie groß, und das ist wie gesagt nur ein Beispiel, diese pluralistische Ignoranz ist. Also summa summarum haben wir halt ganz häufig diese Überzeugung, naja, ich bin ja schon weiter, aber die anderen halt nicht. Und dafür wird dann die Politik gemacht, wie du auch richtig angesprochen hast, weil das natürlich auch in politischen Kreisen die Überzeugung ist. Und dann sind wir bei der radikalen Ehrlichkeit und der kommunikativen Reife, um die ich eben schon so ein bisschen mich gedreht habe. Denn wie kommen wir da raus? Natürlich die Kernfrage, die ich dann als lösungsorientierte und konstruktive Stimme stellen möchte und stelle, ist nur, indem wir radikal ehrlicher darüber sprechen. Und dafür, und jetzt kommt alles zusammen, brauchen wir natürlich Menschen, die nicht ohnmächtig und ängstlich sind, ihre eigenen Überzeugungen und Werte auszusprechen, sondern genau das Gegenteil. Brauchen wir Menschen, die sich trauen und die ja fast mutig, obwohl sie gar keinen Grund haben, mutig sein zu müssten, weil ja die Mehrheit schon so denkt, ja, aber eben die Überzeugung hinterherhängt, mutig sagen, hey, das muss sich ändern und das muss doch das neue Normal sein. Und hey, geht es dir, geht es euch, geht es ihnen nicht genauso? Und wir dann aufdecken, wie groß diese pluralistische Ignoranz ist und vielleicht hoffentlich alle einmal so kollektiv ausatmen können und sagen können, okay, wow, warum haben wir denn so lange gebraucht, um darüber jetzt zu reden?
Verstehe. Ich frage mich trotzdem, ob meine Grillfeier diesbezüglich dann ein gutes oder ein schlechtes Beispiel ist, weil, klar, Geschmacksgewohnheiten sind nochmal ganz besondere Gewohnheiten und ich sag mal so, bestimmt wissen einige Leute, die auf dieser Grillfeier ihr Fleisch essen, wissen es bestimmt theoretisch besser, essen das aber trotzdem sehr gerne, weil es ihnen schmeckt.
Ja, so, absolut. Jetzt, ja, sorry, sag zu Ende.
Nee, ich habe gar keine Frage, die ich da anhängen kann. Antworte gerne.
Wir sprechen einfach ohne Frage und Antwort, finde ich gut. Ja. Genau, da sind wir nämlich, deshalb meinte ich eben so, weil es so direkt und so individuell ist, ne? Weil zu sagen, naja, mein Energiebeispiel, ob die Energie, die dafür sorgt, dass mein Kühlschrank funktioniert, jetzt von der PV-Anlage auf dem Dach oder der Ölheizung im Keller kommt, spüre ich sozusagen nicht direkt. Ob ich jetzt aber das Stück Fleisch oder den Maiskolben oder den Seitan-Gyros zwischen den Zähnen habe, ist natürlich eine andere, in dem Fall gustatorische, ja, geschmackliche, sinnliche Erfahrung. Und deshalb ist das Thema Ernährung natürlich häufig auch so, so stark emotionalisiert, weil es eben um mich als individuelles, wahrnehmendes Lebewesen geht. Und natürlich gibt es dann die Menschen, die sagen, ja, aber das ist mir, Stichwort Freiheit, ja, das ist mir total wichtig und ich finde diesen Geschmack so, so gut und so toll. Und da sind wir ein bisschen wieder bei der Instinktbefriedigung natürlich auch, wie bei dem Beispiel mit dem Tempolimit, was wir eingangs hatten und der Autobahn. Und es ist, dagegen kann man ja auch gar nicht argumentieren und möchte ich auch gar nicht argumentieren. Ich gehe ja nicht hin oder wir gehen hin und sagen, oder irgendjemand geht hin, hoffe ich, und sagt, nee, das darf dir aber nicht schmecken. So, darum geht es ja nicht. Ne? Der Körper signalisiert, es schmeckt und natürlich kann sich Geschmack anpassen. Das geht jetzt zu sehr in die Neurobiologie da. Ne? So, das nochmal, ne? Also steht mal Süße und Zucker, ne? Wenn man lange keinen Zucker isst und so weiter, dann wird tatsächlich auch was weniger süßes süß und so weiter und so fort. Aber nehmen wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber, ohne zu wissenschaftlich zu werden. Du merkst, mir fällt das nie so ganz leicht, die Komplexität der Wissenschaft außen vor zu lassen. Aber nehmen wir das einfach mal so als gegeben. Und jemand anderes sagt halt, nee, mir schmeckt das nicht. Oder mir schmeckt das nicht und daher finde ich es total einfach, jetzt irgendwie den Maiskolben statt des Schnitzels zu essen. Was ist denn dein Problem? So, warum brauchst du unbedingt das Schnitzel? Ne? Und darüber ehrlich zu reden, wäre ja schon der erste wichtige Schritt. Und nicht in diesen Schritt davor zu verfallen oder zu verharren vielmehr und zu sagen, da will mir jetzt jemand was vorschreiben oder der nimmt mir das Fleisch weg oder blöde, blöde, sinnlose und teilweise wirklich traurige, frustrierende Debatten darüber, wer denn jetzt was, wie, wann, wo essen darf. Ja? Ja. Also erstmal anzuerkennen, das ist ein totaler Luxus, überhaupt die Möglichkeit zu haben, darüber zu diskutieren, was wir wann, wie, wo essen wollen. Ganz viele Menschen haben diesen Luxus nicht. Auch in diesem Land, aber natürlich vor allem in anderen Ländern auf diesem Planeten. Ja? Und dann hinzugehen, okay, wir sind in einer total privilegierten Situation und jetzt lasst uns doch mal überlegen, wie wir mittel- und langfristig und vielleicht auch kurzfristig bei der Grillparty dazu kommen, dass wir alle eine gute Zeit haben. Und das ändert komplett natürlich, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen therapeutisch, aber es ist überhaupt nicht so gemeint, ja, so dahin zu kommen und zu sagen, ey, wie können wir denn einen guten Abend haben? Vielleicht sogar noch dabei lachen, so wie wir es gerade tun, ja, weil wir über uns selber lachen müssen. Also ich glaube, eine ganz wichtige Zutat ist da auch über sich selbst lachen zu können, die häufig verloren geht. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, wenn völlig klar ist, dass wir aktuell, und ich könnte jetzt diese ganzen Zahlen und Statistiken zitieren, ja, ne, Fleischernährung und so weiter, was würden wir gewinnen, wenn wir das umstellen, wenn wir pflanzenbasiert vor allem uns ernähren und so weiter. Gibt's alles, ist alles wissenschaftlich da, ist alles völlig klar, was wie welche Ressourcen verbraucht. Ja? Dann hinzugehen und sagen, okay, wie machen wir das attraktiv? Und dann kommt die Politik zum Einsatz. Was darf wie viel kosten? Und eine Supermarktkette hat das ja vor einigen Monaten mal gemacht und hat die tatsächlichen Preise, Discounter sogar, ne, die tatsächlichen Preise auf einige Produkte inklusive Fleisch gepackt. Und es war völlig klar, das können sich die meisten auf einmal nicht mehr, in Anführungsstrichen, leisten. Und dann sind wir bei dem Punkt. Also welche Preise, auch da wieder, was ist normal, geben wir Dingen?
Ja.
Und was subventionieren wir wie? Und das sind die wichtigen, und da sehen wir dann alles. Meine Grillparty ist ein hochpolitisches Event oder deine, ja? Welche Preise geben wir den Dingen? Was sind sogenannte, eine Sache, die ich auch noch nie verstanden habe, Externalitäten, ja? Also verstanden habe im Sinne von, weil es so verrückt ist. Ich verstehe natürlich, wie das funktioniert.
Ja.
Weil wir nicht sagen können, ein Produkt hat eine Externalität und dann sind die Kosten, machen wir die Augen zu und denken, naja, da wird halt kein Wasser verschmutzt oder Leben zerstört und deshalb preisen wir es nicht ein. Das ist falsch und krank.
So ist das, ja. Nochmal ein ganz anderer Punkt, der dir auch besonders wichtig ist, das meine ich zumindest. Lass uns über die Rolle der Medien sprechen. Und zwar ja doch gleich aus dieser Perspektive mit Blick auf, was tun die Medien? Was können denn die Medien deiner Meinung nach anders tun? Anders, wie können sie anders mit Emotionen umgehen, damit sie zu diesen notwendigen Veränderungen beitragen, die du angesprochen hast?
Ja. Ist natürlich nochmal ein ganz eigener Podcast, aber ich versuche ein paar Aspekte, weil ich bin dankbar und froh.
Ich habe gerade auch gezweifelt, ob ich die Frage noch stellen soll. Sprechen wir es zumindest an. Ja,
ja, genau, weil es wichtig ist, weil es ein wichtiger Teil auch da unseres gesellschaftlichen und damit natürlich auch individuellen und politischen Diskurses ist. Weil es ja einen Grund gibt, warum ich zum Beispiel dann nach meiner Promotion in den Neurowissenschaften erstmal einen Cut gemacht habe mit der Wissenschaft und gesagt habe, ich gründe jetzt gemeinsam mit anderen Menschen ein Online-Magazin für konstruktiven Journalismus, Perspective Daily, und gesagt habe, wie kann ich das Wissen, was ich irgendwie über das Gehirn und wie wir dort Informationen verarbeiten, nutzen, um irgendwie einen Teil dazu beizutragen, dass wir unser Zusammenleben besser gestalten können. Und dann natürlich bei Medien und Bildung gelandet bin, also sprich als zwei ganz große wichtige Hebel. Und wahrscheinlich gibt es auch einen Grund, warum du das tust, was du tust. Und dann gesagt habe, naja, wo kann ich, also Impact wirkungsmäßig getrieben gesagt habe, wo kann ich vielleicht mit den Ressourcen, die ich habe, da sind wir bei der Selbstwirksamkeit und den anderen Menschen, die sich da mit mir auf die Reise machen, am meisten ausrichten oder was denke ich, wo kann ich das? Und da war dann eben die Wahl auf die Medien gefallen und warum sind sie so essentiell so wichtig? Und dann komme ich zu den vielleicht ein paar Teilantworten, viel mehr maße ich mir jetzt gar nicht an, in diesem kleinen Exkurs dann sagen zu können. Der Rolle der Medien und dem, was da im Moment im Mittel noch passiert, aber jetzt langsam, ich weiß nicht, ob sicher, aber zumindest langsam sich einige Dinge auch ändern. Was passiert im Mittel? Negativity sells, ne? What bleeds, that leads. Only bad news are good news. Das sind so die Slogans. Ja. Und da sind wir bei der Angst, der evolutionsbiologischen Angst, die dafür sorgt, dass Menschen mehr auf Negatives klicken, dass sie mehr Negatives wahrnehmen, intensiver verarbeiten und sich das summa summarum mehr rentiert, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit als Ware zu sehen, das, was wir aktuell ja haben, also Aufmerksamkeit oder Aufmerksamkeit in Form von Daten, dann ist die wichtigste und finanziell wichtigste Ressource der Menschheit aktuell. dann ist natürlich völlig klar, dass mehr darauf gesetzt wird, was mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist eben das Negative, weil unser Hirn uns versucht, am Leben zu halten und jede negative Information eine Gefahr und damit eben eine Gefahr für unser Überleben bedeuten kann. Und gleichzeitig wissen wir aber eben auch, und das ist die Ohnmacht und die Angst, die du beschrieben hast, dass ein Übermaß an dieser Negativität und allen Ängsten, die dadurch geschürt werden, dazu führen kann, das ist nicht notwendigerweise der Fall, aber Mittel dazu führen kann, dass Menschen in eine Hilflosigkeit kommen und erst recht sich der Probleme, die dort angesprochen werden, nicht mehr befähigt fühlen, die irgendwie zu adressieren oder sie überhaupt verarbeiten zu können und sich dann vielleicht von den Medien und dem Journalismus abwenden. Das Phänomen der News Avoidance, also der Nachrichtenvermeidung, ist etwas, was nicht nur in Deutschland, sondern gesamt global sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es mehr zunimmt, also weil es zunimmt, nicht mehr zunimmt, sondern zunimmt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Zunahme prozentual in den letzten Jahren war, aber es nimmt zu und es ist weiter auf einem steigenden Niveau. Aus genau diesem Grund, weil Menschen sagen, und das sind dann die häufig genannten Gründe, das ist alles zu negativ, sie haben das Gefühl, sie können eh nichts ausrichten und so Klassiker wie die da oben machen doch eh, was sie wollen. Also all das, was wir vorhin ja auch schon besprochen haben. So, das heißt, wie kommen wir da raus? Ein großer, wichtiger Baustein dabei ist der konstruktive Journalismus, den es auch schon immer gab, der aber noch keinen Namen hatte. Also vor, mittlerweile kann ich sagen, ein bisschen mehr als im Jahrzehnt hat er dann diesen Namen bekommen. Und was er macht oder was die Menschen, die ihn betreiben, machen, ist im Prinzip immer diese Frage zu stellen, was jetzt, wie wollen wir damit umgehen? Also das, was wir hier hoffentlich auch machen, nämlich zu sagen, okay, da sind Herausforderungen und Probleme. Wie gehen wir jetzt damit um? Was sind Möglichkeiten, um da rauszukommen? Und das ist das Gegenteil von positivem Journalismus, der einfach nur beleuchtet, was gut läuft in der Welt, sondern die Probleme und Herausforderungen so ernst genommen werden, dass gefragt wird, okay, wir müssen jetzt wirklich was tun, weil das ist echt ein Problem. Leider wird es immer noch häufig falsch verstanden, dass konstruktiv in die positive Ecke gestellt wird. So einer der fatalsten Dinge, die man tun kann, weil es, wie gesagt, genau das Gegenteil ist.
Du hast recht, über die Medien und ihre Rolle könnten wir, glaube ich, ewig sprechen. Ich würde dich noch gerne eine Frage zum Abschluss fragen. Und zwar, was treibt dich denn an, dich so für Veränderung einzusetzen, wie du es tust und wie wir dich jetzt in diesem Gespräch kennengelernt haben?
Ich glaube, und das ist wirklich jetzt eine Glaubensfrage, ich spreche sehr ungern vom Glauben, weil ich es natürlich nicht komplett nachvollziehen kann. Also dafür müsste ich mich selber biologisch und so weiter ja nochmal anders untersuchen können, dass es ein Mix ist aus Überzeugung, für etwas einzutreten, wo ich tief von überzeugt bin, nämlich ein gutes Zusammenleben der Menschen auf diesem Planeten irgendwie fördern zu wollen. Gleichzeitig die Erfahrung, und da bin ich so, so dankbar, wenn ich an die letzten Jahre zurückdenke und hoffentlich auch die Jahre, die jetzt noch kommen, nach vorne schauen kann, die Zusammenarbeit, den Austausch, die Kooperation mit so vielen Menschen, die ähnlich unterwegs sind und dabei zu spüren, und das ist ein Stück weit dann auch, wie bei dem Schnitzel, die Instinktbefriedigung, zu spüren, dass sich das gut anfühlt. Und wir uns da so diese falsche Geschichte erzählen, dass es halt nicht so wichtig sei. Also dass es halt vielleicht ein nice to have ist oder so, aber dass nochmal diese funktionierenden sozialen Beziehungen das wichtigste Element sind für unsere eigene persönliche, also es ist auch ein hochegoistisches Unterfangen, ja, was ich da tue, nämlich das eigene Befinden so steigern. Und dass ich dann gegenseitig bestärken kann. Also es gibt Tage, wo es mir richtig, und auch hier kann jetzt jeder sein Lieblingsadjektiv von schlechtem Befinden einsetzen, ja, geht, weil ich frustriert bin, weil ich wütend bin, weil ich ängstlich bin, weil ich mich hilflos fühle, weil ich denke, das ist doch alles absurd und so weiter, ja. Und dann ist da meistens irgendjemand, und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es zeigt, wie sehr mich das da in jedem Moment und jedem Tag eigentlich bewegt, weil dann kommt da irgendwie jemand mehr oder weniger durch Zufall und sagt, Maren hier oder Maren dort oder hey, ich habe das gemacht oder wollen wir dies? Oder einfach eine Schilderung, wenn ich es jetzt so abstrakt wie möglich ausdrücken an der Stelle, darüber, dass es sich lohnt, dass es sich so dermaßen lohnt, dafür morgens aufzustehen und dafür einzutreten und tatsächlich auch einfach alternativlos ist. Weil die Alternative darin bestünde, entweder die Augen zu verschließen und so zu tun, als könnten wir so machen wie bisher, was nie gut war, also für alle, also für einige wenige sehr gut war, aber nicht für das große, die große Mitte und allem, was dazugehört. Und gleichzeitig, oder andersrum zu sagen, naja, dann kann ich halt nichts ausrichten und dann bleibe ich halt irgendwie im Bett liegen. So. Und diese beiden Alternativen möchte ich nicht wählen.
Maren, ich danke dir. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Schön, dass du da warst.
Danke dir für das gute Gespräch.
Der Utopia Podcast.